Die Taufe hat ihre Wirkung eben weiter gehabt. Als ich im Kreis der Evangelischen Allianz im Jahr 2003 oder 2004, weiß ich nicht mehr genau, wann das so war, irgendwann in einem von diesen Jahren war, da wollte man mich im Kreis der Evangelischen Allianz in Dresden zum Vorsitzenden wählen und sowas. Und da haben die Brüder aus der Freikirche haben gesagt, naja, über Taufe wollen wir uns ja nicht so unterhalten. Da habe ich gesagt, Moment mal, ihr Lieben, jetzt will ich erst mal wissen, bin ich für euch ein richtiger Christ? Na, ich bin als Kind getauft, habe es nicht für nötig angesehen, noch einmal getauft zu werden, weil in der Bibel da steht, wer getauft wird, der ist gerettet, wenn er glaubt, natürlich, das gehört dazu. Das ist für mich keine Frage, aber die Taufe ist das Ja Gottes zu uns und das hat seine Gültigkeit, egal wie wir Menschen dazu stehen. Und wenn man es dazu verkommen lässt, dass es von der Entscheidung eines Menschen abhängt, ob man selig wird, dann sind wir auf falschen Fuß. Das sagt dieser Konfirmationsspruch aus dem Römerbrief auch sehr schön. Und das ist mir ein großer Halt gewesen. In der Christenlehre hatte ich dann einen Diakon und der hat das verstanden, mir die Abenteuerlust am Glauben zu wecken. Der Apostel Paulus in der Apostelgeschichte, das war in einem Abschlusstag für die Christenlehre ein Thema und ich weiß noch, wie ich zu ihm gefahren bin, zu dem Diakon und habe bei dem aus der Apostelgeschichte über den Paulus gelernt, habe ich gebüffelt und so und wir haben dort einen Wettstreit dann gehabt. Da ich weiß nicht mehr, wie ich abgeschnitten habe, spielt keine Rolle. Aber was mir wichtig war, Glauben ist eine interessante Geschichte. Dann kam die Frage Jugendweihe und Konfirmation. Das werden manche unter uns gar nicht mehr wissen, was das bedeutet. Das war die Jugendweihe sozusagen die sozialistische Form der Konfirmation. Da ein Versuch, die Jugend da an den Atheismus zu binden. Als die Frage aufkam, merkte ich, dass die Lehrer ein Interesse hatten, 100% Jugendweihe zu haben. Man konnte ja Konfirmation dann auch noch machen und sowas, aber das war mir ein bisschen anrüchig. Wie ich mit meinem Lausitzer Granitschädel und mit meiner Widerspenstigkeit zu bin, habe ich gesagt, Moment mal, den Braten verkümmel ich euch Lehrern und habe eben dann angefangen, mich mit der Bibel zu befassen. Man machte mir in der Schule Schwierigkeiten. Manchmal habe ich es auch selber durch eigene Unvorsichtigkeit nicht unbedingt so ganz glücklich vielleicht angestellt. Ich wurde vor Schulrat, FDJ, Grundorganisationsleitung und manches zitiert und sowas. Man hat es gar nicht gemerkt gehabt, dass ich ein Jahr lang gar nicht in der FDJ war, weil die dachten, alle in der Klasse sind in der FDJ. Da mein Vater war Berufsschullehrer, meine Mutter war Bäuerin da und als Berufsschullehrer war das natürlich schon ein bisschen schwierig, wenn der Sohn nicht in der FDJ ist. Hat ein Jahr lang keiner gemerkt und eines Tages kam irgendjemand in der Klasse auf die Idee und hatte gedacht, naja, wenn wir Kommission Wandern und Touristik machen müssen, dann fragen wir den Klaus Urban, der fährt mit seinem Fahrrad immer hin und her, ist der perfekte Mann dafür. Habe ich gesagt, nee, kann ich nicht machen, will ich nicht und sowas. Hat man nicht akzeptiert. Und schlussendlich blieb mir nichts anderes übrig zu sagen, dass ich gesagt habe, ich bin ja gar nicht in der FDJ, ich kann das gar nicht mitmachen. Hä? Haben die gesagt, kann doch gar nicht sein. Und tatsächlich zog man meinen Antrag raus. Es hatte keiner gemerkt, dass ich ein Jahr lang keinen FDJ-Beitrag bezahlt habe und sowas. Aber ich hatte meine Unterschrift nämlich nicht drunter gesetzt, habe den Antrag abgegeben, da haben die den abgestapelt und sowas. Keiner hat gemerkt, dass ich keinen Beitrag bezahlt habe. Und auch das gab es im Sozialismus. Und dann fing es an. Die Schwierigkeiten in der Schule, auf unfairste Art und Weise wurde ich da behandelt und von den Lehrern abgekanzelt. Unglücklicherweise wechselte auch noch der Schuldirektor da, der ging aufs Kreisschulamt, so hieß das, ich glaube, damals da. Und wir bekamen einen Direktor, der eine rote Socke war. Und vom ersten bis zum letzten Atemzug, wo er in der Schule war, hat er versucht, mir das Leben schwer zu machen. Aber das war für mich der Grund, zu entdecken, wie Gott handelt und wirkt. Und ich konnte von dem erfahren, was Gott für eine Kraft hat. Eine Kraft, die selig macht. Das ist vielleicht uns gar nicht mehr so ganz geläufig, was selig sein bedeutet. Aber dieses Seligsein, also dieses sich in Gott geborgen fühlen, das ist etwas ganz Wichtiges und das konnte ich erfahren. In der Schule fand ich keinen Anschluss. In der Klasse wurde ich isoliert bis ins Allerletzte und es blieb mir nichts anderes übrig, als zur Gemeinde zu gehen, in den Mitarbeiterseminaren, die Jugendarbeit im Kreis Löber, in der Evangelie Löber, da angeboten hat, dort mich mit dem Wort Gottes zu befassen. Und ich begann an, die Bibel zu lesen. Von vorne nach hinten durch würde ich keinem raten, das so zu machen. Ist eigentlich nie so ganz hilfreich, aber es ging. In einem Dreivierteljahr hatte ich das erste Mal das geschafft, die Bibel so hintereinander durchzulesen. Es war eine spannende Geschichte. Und wenn du dann in der Bibel blätterst und liest und plötzlich liest du, da grüßt Urban unseren Diener in Christus und du heißt auch noch Urban, dann fragst du dich, hey, was ist denn hier los? Ja, es ist so. Ne? Ich war insofern schon ein bisschen im Dienst der jungen Gemeinde, weil ich die Mitarbeiterseminare besucht habe. Dann hieß es, irgendwo musst du eine Aufgabe finden, wo du dran bist. Und ich begann also 1976 an in Kittlitz, in einem kleinen Dorf in der Nähe von Löber, dort junge Gemeinde zu halten. Sollte ich eigentlich mit einem anderen zusammen machen, der wurde aber zur Armee eingezogen und somit stand ich allein mit welchen, die also ein oder zwei Jahre später nach mir konfirmiert worden waren. Aber es war eine wunderbare Zeit. Nicht immer ganz einfach, aber eine geschenkte Zeit. Wir trafen uns, lasen Bibel miteinander und beteiligten uns an der Gemeinde, in der Gemeinde und haben dort an vielen Stellen uns gemacht. Ich hatte die Idee und habe gedacht, eigentlich ist das ganz gut, wenn wir uns im Gottesdienst treffen, dort trifft sich Gemeinde, warum soll die Jugend nicht auch dazugehören? Nach einem halben Jahr, wo wir also im Gottesdienst dabei waren, da war der Kirchenvorstand dann auf den Pfarrer zugegangen, der keine besonders jugendlichen Predigten hatte und auch von der Stimme her ein bisschen anstrengend zuzuhören war und sowas. Da hat der Kirchenvorstand gesagt, Herr Pfarrer, haben Sie gemerkt, das sind junge Menschen, die kommen in die Kirche. Was machen wir denn mit denen? Die können wir doch nicht einfach so sitzen lassen. Für uns war das eigentlich nicht so tragisch, weil die Zeit danach, nach dem Gottesdienst, wo wir als Jugendliche zusammen waren und uns getroffen haben, wo wir dann uns vereinbart haben, also passt mal auf, am Sonntagabend, da ist in Görlitz Jesus-Treff, war nicht jeden Sonntag, aber da sind wir mit unseren Mopeds, damals zu DDR-Zeiten, war das eine gute Möglichkeit, wo man als Jugendlicher sich fortbewegen konnte und Gott sei Dank war das eben möglich und dort haben wir auch gute Erfahrungen gemacht. Das war so ein bisschen in die evangelikalisch-charismatische Richtung solcher Evangelisationsabende, die waren wunderbar. Und so haben wir manches andere miteinander unternommen, haben Rüstzeiten veranstaltet und die Erfahrung gemacht, wie diese Kraft Gottes eben uns berührt. Und irgendwann kam dann der Jugendwart Johannes Ramm auf mich zu und sagte, Mensch, wie du das in der jungen Gemeinde und dort in Kittlitz erlebst und was die Kirchvorsteher erzählen, du solltest Pfarrer werden. Habe ich gedacht. Ich weiß noch, zu einem Jugendtag, da wurde am Beginn des Jugendtags irgendwo so gezeigt, wie ein Pfarrer in die Kloschüssel gespült wurde. Warum das so war, weiß ich nicht. Aber mir war klar, eigentlich ist das nicht so richtig. Ja, und dann gibt es die Geschichten. Schulbankdrücken war wirklich nicht so meins. Ich war Handwerker mit Leib und Seele, habe also von 1975 bis 1977 Klempner und Installateur gelernt. Damals noch ein Beruf, wo beides miteinander verbunden ist. Habe in diesem Beruf auch gerne gearbeitet. Ja, es war nicht so, dass ich zwei linke Hände hätte und deswegen zum Theologiestudium gegangen bin. Als ich dann, das hörte, dann habe ich Gott gefragt: Gott, was willst du von mir? Und ich kannte die Geschichten von den Propheten, die da eben berufen sind. Und ob es der Samuel ist, der da eben gerufen ist, und bis eben da einer da kommt und sagt: Naja, pass mal auf, sage, Herr, hier bin ich. Dann ist es. Oder ich musste an Jeremia denken, dem das eben nicht so gut von der Hand ging und das ein bisschen schwer ging, kann man morgen dann noch mal ein bisschen was zu dem Thema hören, weil der Predigtext an anderer Stelle das ein bisschen berührt. Aber es ist nicht immer einfach, da in dem Auftrag Gottes zu handeln, zu sprechen und Wege zu finden, das Leben zu gestalten. Die Kraft Gottes, die selig macht. Alle, die daran glauben. Und die Frage, glaubst du das? Die gehört dazu. Und wenn ich im Johannesevangelium Kapitel 11 lese, da, als der Lazarus im Grabe liegt, Herr, er stinkt schon, steht da, und dann wird die Schwester gefragt, da, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt, glaubst du das? Da sagt die, ja. Und dieses Glauben, das ist es, was Gott von uns will. Das heißt, nicht alles wissen und das heißt nicht, es für möglich halten, so wie das im Deutschen ist, sondern ob wir darauf vertrauen, so wie wir es gerade eben auch gesungen haben, wie Albert Frey das so wunderbar gedichtet hat, dass man es auch singen kann, so wie ich es auch gerne im Glaubensbekenntnis, im apostolischen Glaubensbekenntnis, das uns über die Jahrhunderte verbindet mit vielen, die im Glauben sind, ein Kompendium aus dem, was in der Bibel steht, was zusammengefasst ist, wo Christen einmal gesagt haben, das gehört dazu, dann ist das schon etwas sehr Wichtiges und Gutes. Gott sei Dank gibt es dieses Gottvertrauen. Und an diesem Gottvertrauen festzuhalten, ist nicht immer einfach. Wenn du in der Schule bedrängt wirst, wenn du auf Arbeit Schwierigkeiten hast, da, und die hatte man eben immer, wenn du eben nicht dann sagst, naja, du nimmst dir eben die paar Winkel, die du für deine Baustelle nach Feierabend brauchst, nimmst du dir einfach da weg, da hat sonst immer keiner was dabei gefunden, sondern wenn du sagst, nein, entweder kaufe ich dir richtig da oder ich mache das nicht, macht es nicht unbedingt einfach. Und du fällst da aus dem Rahmen ein bisschen heraus und die anderen fragen dich, warum ist das so? Ein Erlebnis ist mir noch ganz in Erinnerung. Einer von unseren Kollegen, da, ich war noch Lehrling da, der wurde im Bauwagen ein bisschen schief angesehen. Ja, gehst in die Kirche und glaubst an Gott und sowas, was ist denn da? Und was glaubst du denn da und sowas? Da ist er aufgestanden, hat dort am Frühstückstisch einfach das Glaubensbekenntnis gesprochen. Na, alle haben sich lustig gemacht über ihn. Das fand ich nicht so richtig. Aber auch das gehört zum Glauben dazu, dass andere sich da lustig machen. Und dann fragt dich dein Jugendwort: Mensch, kannst du nicht Pfarrer werden? Die Kirche braucht gute Pfarrer. Ob ich das geworden bin, gewesen bin, geblieben bin, bleiben werde, das weiß ich nicht. Auch wenn man in den Ruhestand geht, bleibt man ja Pfarrer. Können wir morgen dann davon hören. Aber dieses Gottvertrauen, das ist etwas, was mich in diesem Beruf und in meinem Dienst immer gehalten hat. Im ehrenamtlichen Dienst, aber auch dann in dem, wo es mein Beruf geworden ist. Als ich meine Ausbildung absolviert hatte, 4 Jahre an der Predigerschule Paulinum, keine volle theologische Ausbildung, mit wenig Griechisch, kein Hebräisch, kein Latein, habe ich mein Theologiestudium absolviert. Dann die weiteren Jahre bis zur fertigen Ausbildung nach dem 2. theologischen Examen, nach 7,5 Jahren ordiniert, bekam ich noch 100 Mark weniger, als ich beim Privatklempnermeister in meiner normalen Arbeitszeit von 8 Stunden verdient hatte. Das waren auch noch etwas weniger, als ich im VEB verdient hatte. Und dann weiß ich noch, wie die Oberlandeskircheräte im Landeskircheamt da sagten, naja, ob wir mal ihre Rente bezahlen können und wie das ist, wissen wir auch noch nicht. Aber wir vertrauen auf Gott. Ich bekam den Auftrag, in Taubenheim ein Pfarrhaus zu renovieren, zu sanieren. Da war also einiges schwierig. Das Haus stand kurz vor der baupolizeilichen Sperrung und das war eine Stelle, die eben deswegen nicht zu besetzen war. Ich lernte ganz neu, was das heißt, Glauben. Ich lernte neu zu beten. Konkret zu beten, und das war die Frage eben, kannst du Gott darum bitten, dass er dir einen Zentner 80er Nägel zu DDR-Zeiten, große Mangelware, dass er dir die schenkt, damit die Zimmerleute das Gerüst aufstellen können und viele andere Sachen. Da kannst du das machen. Und es gehörte zu den wunderbaren Erfahrungen, dass Gott wirklich gibt, dass er reichlich gibt, dass es zwar nicht immer so gibt, wie man sich das vorstellt, aber dass er dafür sorgt, dass es in einer guten Weise weitergeht. Wie viele Menschen haben geholfen, haben gehandelt und gewirkt und da gezeigt, dass Gott eben da ist. Es ist eben, wir leben im Glauben und nicht im Schauen, schreibt der Apostel mal an einer Stelle. Und dazu gehört es auch, an manchen Stellen Menschen zu vergeben, einen neuen Weg zu finden, andere Wege. Manchen eben auch mal ein bisschen zu zeigen, wie das lang geht. Ich weiß noch, der Schmiedemeister, der ein paar Betoneisen für uns immer dann vorzubereiten hatte, von Mal zu Mal dann auf Maß zu machen, wie er es mal nicht geschafft hatte, das zurechtzumachen und sagte, ich hatte keine Zeit da und sowas. Da habe ich gesagt, Moment mal, jetzt würde ich mal hier an den Biegeapparat gehen, kann ich das Material kriegen, dann mache ich mir das selbst zurecht. Als er gesehen hatte, dass ich damit zurechtkam mit dem Biegeapparat und auf einen Zentimeter genau die Eisen gebogen hatte, ist er ganz still geworden. Die Kirchversteher haben mir dann bloß erzählt, der fürchtet sich, wenn du kommst, weil er genau weiß, er muss es irgendwie machen. Ich wollte ja keinem die Angst irgendwie einjagen oder sowas. Aber es gab dadurch eine Initialzündung und Gott sorgte dafür, dass alle ein Interesse hatten, dass das Pfarrhaus fertig wurde, dass das miteinander funktionierte. Und es half, die Gemeinschaft im Glauben eben zu meistern. Ja, ich weiß nicht, ob das unter diese Rubrik gehört. Der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Ja. Darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben in Glauben? Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Gott handelt und wirkt. Und manches ist auch schwierig. Und manchmal fragt man sich, wie ist es? Manches wird im Leben nicht so, wie man sich das vorstellt. Und manchmal muss man Menschen um Vergebung bitten. Ich muss da immer wieder an die Josefsgeschichte denken, wo die Brüder dann, nachdem der Jakob gestorben ist, der Vater gestorben ist, wo sie Fragen stehen und bibbernd stehen und was wird der Josef jetzt mit uns machen und so, und wie Josef das eben ganz sagt, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. Und das ist die wunderbare Erfahrung, wie Gott hält und trägt. Und dankbar bin ich dafür, dass es eine Menge Leute in meinem Berufsleben, aber auch im privaten Leben gab, die mir vergeben haben, wenn es nicht so gut ist. Dankbar bin ich, dass ich manchen Menschen auch vergeben konnte und dass damit manches gut wurde. Und dass da ein Stück Hoffnung gewachsen ist, das gehört zum Glauben eben auch dazu. Die Vergebung ist ein wichtiger Punkt. Und wer da will, der kann diese ganzen Werte, die wir zusammengefunden haben hier als Gemeinde, da ja auch nochmal durchgehen. Eine gute Anleitung für das Miteinander und für das ganz persönliche Glaubensleben auch. Die Erfahrung zu machen, dass Gott hält und trägt. Es gehört dazu auch das Wissen darum, dass Gott die Regie behält. Manchmal machen wir uns ja Vorstellungen und denken, wo und wie das ist. Und da gibt es eine Menge. Und dass ich hier in Ottendorf Pfarrer geworden bin, ist auch nicht so selbstverständlich. Als die Pfarrstelle noch nicht ausgeschrieben war, da rief mich jemand aus der Gemeinde an, sagte: Mensch, pass mal auf, hier die Pfarrstelle, die soll wieder besetzt werden. Kannst du dich nicht bewerben? Ich könnte mir das gut vorstellen, dass du hierher gehörst. Ein paar Wochen später rief mich der gleiche an und sagte: Bloß nicht, was denkst du, was hier los ist? Und dann fragst du dich: Was machst du? Ich habe mich dann beworben. Der erste Anruf aus dem Landeskirchenamt war: Wissen Sie das, dass man sich im gleichen Kirchenbezirk nicht noch einmal bewerben darf? Da habe ich gesagt: Die Bestimmung kenne ich nicht. Soll er mir schicken, dann gucke ich mir das an, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme. Das gab es ja nicht, aber so ist das eben. Ich wusste genau, was Gott von mir wollte und was meine Aufgabe hier ist: Versöhnung zu finden, Wege zu finden, dass Menschen miteinander Gemeinde bauen und dass sie im Vertrauen auf Gott, eben in diesem Glauben, der selig macht, den Weg weiterfinden. Es war dann so, dass manche in Ottendorf das ja auch nicht wollten, dass ich hierher kam. Gibt es vielleicht auch manche, die das jetzt noch einen Fehler finden. Das mag gut sein. Ein Pfarrer muss nicht immer perfekt sein. Und im Glauben muss nicht alles perfekt sein. Das ist gerade das, was Gott eben macht, dass er aus dem Unperfekten noch etwas macht. Dass er aus dem Unperfekten es dazu kommen lässt, dass er zum Handeln und Wirken kommt. Das ist Glauben, dieses Vertrauen darauf, dass Gott handelt und wirkt. Ich selbst hätte nie gedacht, dass das, was wir als Jugendliche gesungen haben, da in mancher Richtung, ne, mit meinem Gott kann ich Welle zerschlagen, mit meinem Gott über Mauern springen, dass ich es erleben kann, dass ich meine Freunde, mit denen wir zu Silvester regelmäßig zusammen Rüstzeit gefeiert haben, die aus der Partnergemeinde von Soland am Rothstein, da kam aus Eschede, ein Ort, der in Deutschland ja ziemlich bekannt ist durch dieses Zugunglück, da mit dem, dass ich die mal hätte noch besuchen können. 1987, noch vor der Wende, durfte ich meine Großeltern besuchen. Hätte ich mir nie gedacht, aber da war es so, dass die Reisebestimmungen eben es zuließen und ich zu meinen Großeltern fahren konnte und bei der Gelegenheit auch meine Freunde in Eschede besuchen konnte. Und dass es so ist, dass ich mal mit meiner Familie, mit dem Trabi damals als erstes nach Westen fahren kann, hätte ich nie gedacht. Es gehört zu den Glaubenserfahrungen, dass Gebete, die wir gesprochen haben, ich weiß noch, als die Ehefriedensdekade angefangen hat, haben wir in der Jugendarbeit zusammen gebetet für den Frieden, haben gefragt, man muss doch mal sehen, wie kann man das, was Jesus da in der Bergpredigt schreibt, wie kann man das eben auch umsetzen und leben? Und wenn du gemerkt hast, wie Menschen davor gezittert haben und wie die Stasi da hinterher war, um da irgendwo was rauszukriegen, dann wusstest du, halt, hier ist noch eine Stelle, wo Gott zum Wirken kommt. Dass man es so erlebt hätte, wie das eben 1989 war, in dem Film Nikolaikirche, da ist das so wunderschön beschrieben, ne? Wo der Stasi-Offizier am Ende sagt: Auf alles waren wir gefasst, nur nicht auf Gebete und Kerzen. Also, dass Gott handelt und wirkt, dieses Zutrauen, das gehört dazu. Und aus diesem Vertrauen heraus die Kraft zu finden, das ist etwas Gutes. Aber es gibt auch manches Schwere. Manche von den Sätzen werdet ihr auch morgen nochmal sicher an dieser Stelle hören, aber es ist schon auch schwer, in diesem Amt zu stehen. Mit diesem Glauben, das so zu leben, so zu verkünden, wie es ist. Und wenn es da heißt, wehe den, der einem anderen den Glauben schwer macht, es ist besser, dass ihm ein Mühlstein an den Hals geworfen wird und er ins Wasser geworfen wird, um den Hals gebunden und er ins Wasser geworfen wird, dann kommst du schon ins Nachdenken. Aber die Hoffnung und dieses Gottvertrauen, das ist das Einzige, was einem an dieser Stelle bleibt. Möge Gott Gnade geben, dass viele selig werden. Und wer heute Abend hier ist, der sollte wissen, das, was man von dem Klaus Urban jetzt ein bisschen im Persönlichen gehört hat, hat seinen Ursprung darin, dass viele mich gefragt haben, warum bist du Pfarrer geworden und so. Und ich dachte, an dieser Stelle darf ich es vielleicht mal so ein Stück zeugnishaft sagen und nehmt es als dieses hin. Es ist Dankbarkeit auch dafür, für die, die unterstützt haben, dass das miteinander gelingt. Dazu gehört meine Familie, die in einer ganz großen und wichtigen Weise dazu beigetragen hat, dass manches wurde. Dazu gehören viele Leute, wie zum Beispiel ihr vom Lobpreisteam, die ihr euch darauf eingelassen habt, dass wir heute Abend hier zusammen sein können. Und ihr, die ihr heute da seid. Aber jeder sollte wissen, dieses Gottvertrauen, diese Seligkeit, die in diesem Vertrauen drin steckt, da lohnt es sich, dran zu bleiben. Und wir sollten nach Wegen suchen, dieses Vertrauen auch in Gott festzumachen. Der Paulus, der hat das ja selber erlebt. Er musste noch mal ganz neu umdenken. Als frommer Jude, aufgewachsen, unterwiesen und fest an Buchstaben geklebt, merkte er, mit diesem Jesus ist noch einmal alles anders geworden. Ich schäme mich des Evangeliums, also der frohen Botschaft von Jesus Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Die Frage des Glaubens, die steht für uns alle. Ich habe einen Handwerker, der auf meine Baustelle kommt und er sagt, na Herr Pfarrer, ich will, dass ich in den Himmel komme. Ich rede mit ihm natürlich darüber und sage, dann vertrauen Sie Jesus an, dann sind Sie an der richtigen Stelle. Und dort dürfen wir alle uns wieder treffen. Und das ist das, was uns verbindet und wo wir die Kraft erfahren werden, dass es weitergeht. Möge Gott uns in diesem Vertrauen, in diesem Miteinander schenken. Möge Gott diese Kraft geben, das Miteinander zu meistern. Und es ist ein Geheimnis Gottes, dass er an dieser Stelle eben mit uns Menschen, egal wie wir sind, egal wie sehr wir ihn lieben oder vielleicht auch nicht lieben, egal wie es uns gelingt, nach seinem Willen zu leben oder nicht nach seinem Willen zu leben, es ist die wunderbare Erfahrung, dass Gott uns liebt. Und diese Liebe mit anderen zu teilen, das ist etwas Wunderbares. Und was es auch schön macht in diesem Beruf, trotz aller Schwierigkeiten, und daran dürfen wir festhalten. Wenn wir diesen Lebensgrund, von dem wir gerade gesungen haben, festhalten und diesem Jesus nachfolgen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ich habe ein paar Jahre in Herrnhut gelebt, da. Das war eine sehr gute Zeit, weil es auch zum Beginn unserer Ehe eben war, weil dort zwei von unseren Kindern da in dieser Gegend geboren sind und weil wir die Erfahrung gemacht haben, wie Gott eben auch durch unvollkommene Menschen eine vollkommene Botschaft weitergibt und weiterbringt. An dieser Botschaft lasst uns festhalten. Ich habe mir jetzt gewünscht, dass wir in diesem Gottesdienst, weil morgen, da ist das Programm schon so voll, da passt es nicht mehr hin, aber dass wir es vielleicht heute singen, Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Sind vielleicht nicht die ganz modernen Worte, aber das, was der Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, der Graf, der also die Herrnhuter Brüder da angesiedelt hat an der Straße zwischen Löbau und Zittau in des Herren Hut hat, spricht das trotzdem ganz gut aus. Und ich lade euch ein, dass wir das miteinander jetzt singen. Jesu, geh voran.